Auf Schweizerdeutsch würde es heißen Schlägli. Die Symptome können so vielfältig sein, wie wir im Leben das Hirn eben gebrauchen.
Was all diese Symptome ja gemeinsam haben, ist der schlagartige Beginn. Deswegen spricht man auch von einem Schlaganfall. Das heißt, jede Minute, die ich warte, gehen Millionen Nervenzellen zugrunde. Deswegen ist es so wichtig, schnell zu erkennen und schnell behandeln zu können.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Ja, herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Schlaganfall. Ich freue mich sehr, hier gemeinsam mit Frau Professor Mira Kattan diesen Podcast gestalten zu dürfen. Hi Mira, schön, dass du da bist. Ich darf dich auch kurz vorstellen. Professor Kattan ist die Interimsdirektorin vom Universitätsspital Basel, und zwar die neurologische Klinik betreut sie dort und ist eine ausgewiesene Expertin im Schlaganfallbereich, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich, hat ihre Facharztausbildung in Basel absolviert, zuvor Medizin studiert in Zürich und hat auch eine ganz schön lange Zeit, hast du geforscht in Amerika, warst dort an der Columbia University in New York. Frau Professor Kattan ist eigentlich international bekannt für ihre Forschung zum Thema Schlaganfall, hat verschiedene Schwerpunkte dabei, unter anderem auch das hochspannende Thema der Herz- und Hirnachse, also wie interagiert eigentlich das Herz mit dem Gehirn, ein Aspekt, der sehr wichtig ist in der Schlaganfallmedizin, hat wichtige, bedeutsame klinische Studien geleitet und auch experimentelle Forschung gemacht und eine Reihe von Biomarkern identifiziert, die in der Behandlung von Schlaganfallpatienten nochmal einen sehr guten Nutzen bringen. Also Mira, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir hier das zusammen machen und ja, dann let's go. Dann übergebe ich dir nochmal kurz das Wort.
Vielen Dank für die ganz nette Einführung und vor allem für all die lobenden Worte. Und ich freue mich auch sehr, mit dir hier zu sein und werde auch ein paar Worte verwenden, dich vorzustellen. Es ist mir eine Freude, dass Timo Siepmann, Professor Siepmann, der leitender Oberarzt ist in der Universitätsklinikum in Dresden auf der Neurologie, hier mit mir diesen Podcast zusammen macht. Er ist ein ausgewiesener Experte im Schlaganfallbereich, leitet auch eben dort in Dresden an der Uniklinik die Stroke Unit und hat auch verschiedenste Steps across the world gehabt. Und zwar zuerst studiert an der Charité in Berlin, danach an verschiedenen Kliniken in Deutschland, ein Abstecher nach Harvard an die Public Health School dort und auch als klinischer Research Fellow gearbeitet, zurück nach Dresden, hier vor allem auch sehr involviert in der Lehre und im Teaching und war Direktor auch des Masterprogramms vor Ort. Dann nochmal ein Abstecher nach Oxford. Und nun seit doch ein paar Jahren eben leitender Oberarzt an Universitätsklinikum. Viel geforscht, viele Preise bekommen. Wenn ich jetzt hier anfange, hören wir sonst nicht mehr auf. Aber es ist mir eine Ehre und es wird sicher spannend, wenn wir jetzt über unser beides Lieblingsthema, nämlich der Schlaganfall, etwas diskutieren können und besprechen können, was denn eigentlich eben hinter einem Schlaganfall so steckt. Vielleicht magst du gerade so aus dem Nähkissen plaudern und etwas darüber berichten an einem Beispiel, wie man sich denn so vorstellen kann, wenn ein Patient mit einem Schlaganfall kommt, wie da so die Geschichte aussehen könnte.
Ja, perfekt. Vielen lieben Dank, Mira, auch für die sehr netten Worte. Und ich denke, dass wir doch direkt mal, wie du es vorgeschlagen hast, mit einem praktischen Beispiel starten, damit die Zuhörer gleich auch ein plastisches Bild davon bekommen. Was ist überhaupt ein Schlaganfall? Wie läuft das ab? Wie erkennt man den? Wie geht man davor? Ja, und ein Beispiel, was wir hier mal rausgesucht haben, ist ein älterer Herr, der ganz normal zum Einkaufen ging und dann auf einmal ganz verwaschen gesprochen hat. Also seine Ehegattin hat sich total gewundert, weil er auf einmal undeutlich gesprochen hat. Und dann fiel ihr auch noch auf, dass ihr Mann die linke Körperhälfte nicht mehr so gut bewegen konnte. Der Arm war schwach und beim Laufen hinkte auch das linke Bein. Das hat die Frau sehr erschrocken. Sie wusste überhaupt nicht, was los ist und auch nicht, wie sie vorgehen sollte, was zu tun ist. Denn das war nun in einer öffentlichen Situation und nicht in einem Krankenhaus. Naja, auf einmal war die Sprache verändert und die linke Körperhälfte, ja, war jetzt nicht ganz vollständig gelähmt, aber schwächer, als das vorher der Fall war. So, und jetzt kann man sich ja nochmal daran erinnern, dass man vielleicht schon mal gehört hat, dass der Schlaganfall eine Erkrankung ist, bei der man sehr schnell handeln muss. Time is brain ist auch so ein Stichwort, also Zeit ist Gehirn. Ja, warum ist das so? Wir können uns dem Thema ja mal annähern, liebe Mira. Und ich stelle dir gleich mal eine Frage dazu. Was ist denn überhaupt ein Schlaganfall? Nennt ihr das eigentlich auch Schlaganfall in der Schweiz oder habt ihr eine andere Terminologie und was verbirgt sich dahinter?
Ja, also es gibt ganz viele Synonyme oder Begriffe, die das Gleiche meinen. Schlaganfall, Hirnschlag, Stroke wäre die sozusagen englische Variante davon. In der Schweiz haben wir noch Französisch und Italienisch, aber auf Schweizerdeutsch würde es heißen Schlägli. Oder streifig, für wenn es eine vorübergehende Durchblutungsstörung ist. Und jetzt vielleicht gerade zum Begriff Schlaganfall, Hirnschlag, Stroke, Schlägli, was verbirgt sich dahinter? Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, und das ist ja im Namen schon drin, es passiert auf einen Schlag. Also plötzlich kommt es zu Ausfällen der neurologischen Funktion. Das Hirn macht ja eigentlich alles, was wir so im Alltag brauchen, koordiniert das, steuert das. Also die Symptome können so vielfältig sein, wie wir im Leben das Hirn eben gebrauchen. Also Sprachstörungen, wenn es das Sprachzentrum betrifft, Sprechstörungen, wenn es in der Koordination zum Beispiel der Zunge mit beeinträchtigt ist, dann plötzlich auftretende Lähmungserscheinungen, wenn das sogenannte motorische Kortex oder das motorische Zentrum befallen sind, Sensibilitätsstörungen, wenn dieser Bereich ausfällt, Probleme mit dem Sehen oder mit auch anderen Visusstörungen, Doppelbilder. All das, was das Hirn steuert oder mitsteuert, wenn da ein Teil ausfällt, dann manifestiert sich das dann in der Klinik. Und es passiert plötzlich, weil es um eine Durchblutungsstörung geht. Das heißt, entweder kommt es zu einem Verschluss eines Gefäßes, was das Hirn durchblutet, oder es kann auch passieren, dass so ein Gefäß platzt. Und so unterscheiden wir dann auch die zwei Hauptgruppen beim Schlaganfall, dem sogenannten ischämischen Schlaganfall, also wenn das Gefäß verstopft wird und alles, was das Gefäß durchblutet, dann eben nicht mehr durchblutet werden kann, nennt man ischämischer Schlaganfall. Wenn das Gefäß rupturiert, also zerberstet, dann kann es ins Hirn reinbluten und das nennt man dann hämorrhagischen Schlaganfall oder auch intrazerebrale Blutung. Also es gibt ganz viele verschiedene Begriffe, die unter dem Deckmantel oder unter dem Überbegriff Schlaganfall zusammengefasst werden können. Aber die zwei wichtigsten sind sicher der ischämische Schlaganfall und der hämorrhagische Schlaganfall. Und das sind auch unterschiedliche Mechanismen. Und jetzt nimmt es mich aber trotzdem auch noch Wunder, wie ist es denn in Deutschland? Gibt es hier auch verschiedene Begriffe für?
Ja, das ist eine super Frage und ich muss sagen, das Schlägli, das ist ja fast so ein bisschen eine Verniedlichung, das kannte ich noch gar nicht. Und auch Streif, wie war das nochmal, Mira, Streifer?
Streifig.
Streifig, ah, das kannte ich auch nicht.
Das ist die Tier dann.
Das ist die Tier. Ja, nein, also wir sagen auch entweder Schlaganfall, Hirninfarkt. Wir benutzen manchmal noch das Wort Insult oder zerebraler Insult. Und für den Streifig oder das Streifig, da sagen wir eigentlich die transitorische ischämische Attacke, was so ein langes, sperriges Wort ist. Da ist natürlich Streifig eigentlich viel angenehmer. Ich werde mal gucken hier bei der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, ob ich das eingeführt bekomme, weil das geht ja eigentlich viel schneller von der aus
ja,
dem
das ist
Sprachgebrauch. Ja.
Beschreibend, weil was man ja meint mit einer transienten ischämischen Attacke ist, oder transitorisch oder transient, beides auch gebraucht, zumindest in der Schweiz, ist das etwas Vorübergehendes. Und das meint man mit, wenn man es auf Hochdeutsch sagen würde, Streifung. Man wird gestreift. Das ist nicht ein Schuss, sondern das Bullet geht gerade so nebendran durch. Also so eine Art, eine Warnung. Und das ist das, was man mit diesem Begriff Streifung im Vergleich zu Schlägli oder Schlaganfall eben meint, wo dann eine persistierende Durchblutungsstörung vorhanden ist, die auch potenziell eben zu dann einer Narbe führt. Und das ist dann auch der Unterschied zwischen eben einer richtigen manifesten Schlaganfall und einer vorübergehenden Durchblutungsstörung.
Ja, richtig. So, sorry.
Mach nur.
Nee, genau. Ich finde, du hast das super zusammengefasst. Und ich glaube, das ist ja auch besonders wichtig bei unserem Krankheitsbild im Schlaganfall. Also einerseits zu wissen, dass eben die Vielfalt der Symptome, die so ein Schlaganfall hervorrufen kann, die ist groß, weil natürlich, das hast du auch gesagt, weil natürlich je nachdem, welcher Teil des Gehirns getroffen ist, sozusagen eine andere Funktion ausfällt. Was all diese Symptome ja gemeinsam haben, ist der schlagartige Beginn. Deswegen spricht man auch von einem Schlaganfall. Und warum ist das eigentlich so wichtig? Das liegt natürlich einerseits an den Ursachen des Schlaganfalls und andererseits aber auch an der Therapie. Also wenn man mal so empirisch alle Schlaganfälle nimmt, die sich so ereignen, dann ist ja das Ziel sozusagen, die Durchblutung im Gehirn möglichst schnell wieder herzustellen. Und deswegen muss man den Schlaganfall so schnell erkennen. Jede Minute, die man sozusagen diese Durchblutung nicht wiederherstellen kann, sterben im Mittel bis zu 2 Millionen Nervenzellen. Das heißt, jede Minute, die ich warte, gehen Millionen Nervenzellen zugrunde. Deswegen ist es so wichtig, schnell zu erkennen und schnell behandeln zu können. Die Ursachen des Schlaganfalls hast du ja schon genannt. Also entweder die Blutung, also dass das Gefäß platzt, oder dass durch irgendeinen Mechanismus, also die Atherosklerose oder auch als Gefäßwandverkalkung bezeichnete Veränderungen der Gefäßinnenwände oder eben auch durch eine Embolie, also durch ein Blutgerinnsel, eben dieses Gefäß schlagartig zugeht. Und das sind sozusagen die Mechanismen, und für beide Mechanismen gibt es auch nochmal ganz spezifische Risikofaktoren. Wie ist das denn bei dir so in der Klinik? Also was sind so die häufigsten Ursachen für Schlaganfälle, die du bei dir auf der Stroke Unit siehst? Wie ist bei euch da so die Verteilung vielleicht zwischen Durchblutungsstörungen, Durchblutung verursachten Schlaganfällen oder Atherosklerose versus Embolie? Ja, wie ist das bei euch?
Ja, genau. Also eben die zwei Hauptursachen, wenn man so will, im Sinne von der Unterscheidung Blutung, Ischämie, also Ruptur, Blutung ins Gefäß versus Minderdurchblutung, eben weil ein Gefäß verstopft ist, ist so in schätzungsweise in unseren Breitengraden 80% versus 20%, sprich die Ischämien sind die viel weitaus häufigeren Ursachen eines Schlaganfalls und die Blutung seltener. Was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass das klinisch nicht zu unterscheiden ist. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass man eben so schnell wie möglich in ein spezialisiertes Zentrum kommen kann, wo man die Diagnostik machen kann, um das zu unterscheiden, weil man eine Blutung grundsätzlich ganz anders behandelt als eine Ischämie. bei einer Ischämie ist ja, wie wir vorher gesagt haben, das Gefäß verschlossen. Und es geht darum, das so schnell wie möglich wieder aufzukriegen. Und da gibt es verschiedene Therapieansätze. Man kann das medikamentös über ein Medikament, das man über die Vene verabreicht, wieder auflösen, dieses Gerinnsel, welches das Gefäß verstopft. Bei einer Ischämie, Minderdurchblutung. Ganz anders, bei der Blutung würde man nicht etwas geben, was das Blut dünner macht oder so ein Gerinnsel auflöst. Das würde die Blutung ganz viel schlimmer machen. Dort geht es dann darum, die Blutung zu stoppen und dass man dann versucht, auch die Patienten natürlich für Komplikationen, wie man das dann in beiden Fällen macht, zu überwachen, dass da nicht weiteres passiert. Aber die Therapie nochmal unterscheidet sich wesentlich zwischen der Ischämie und der Blutung. Und deshalb braucht es einen sofortigen Aufenthalt auch im Spital. Einerseits, weil schnell viele Nervenzellen untergehen, aber eben auch, weil die Therapie sehr unterschiedlich ist und man die Diagnostik dafür machen macht, die Untersuchungen. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Du hast mich gefragt, auch was dann die Ursachen bei einer Ischämie sein können. Und auch schon angesprochen, dass es hier auch unterschiedliche verschiedene Mechanismen gibt, die zu diesem Durchblutungsstörung oder Minderdurchblutung führen. Die haben alle potenziell die gleiche Endstrecke, aber kommen aus ganz verschiedenen Winkeln. Im Sinne von, es kann vom Herzen herkommen, es kann im Zusammenhang stehen mit Atherosklerose, es kann im Zusammenhang stehen mit Entzündungen der Gefäße, mit Erkrankungen der spezifisch kleinen Hirngefäße und noch viele, viele mehr. Also es ist ein ganz buntes Bild, was zu einem Schlaganfall führen kann. Die Therapie ist aber für die Schlaganfälle in der Akutphase, das Gefäß möglichst wieder zu eröffnen. Genau, das unterscheidet sich in dem Sinne in der Akutphase gerade nicht direkt. Vielleicht, was unsere Zuhörer auch noch mit interessieren könnte, ist, wenn man jetzt eben zu Hause ist, was sind denn so Symptome, die man wissen sollte oder kennen sollte und wo man den Notarzt sofort rufen sollte?
Ja, danke Mira, das ist eine extrem wichtige Frage, weil ich denke mal, dass man ja gar nicht so Bescheid weiß jetzt per se, ob ein Symptom, was sich ereignet, hinweisend sein könnte dafür, dass ein Schlaganfall vorliegt. Insofern ist es schon gut, wenn man in etwa weiß, was ein Schlaganfallsymptom sein könnte. Prinzipiell sind das ja alle Hirnfunktionen, die schlagartig ausfallen, und solche Red Flag-Symptome, also Warnsymptome, sind immer die einseitige Lähmung beispielsweise. Also wenn ich den Arm nicht mehr bewegen kann oder das Bein nicht mehr bewegen kann und dieses Symptom auch noch schlagartig eingesetzt hat, dann ist das so ein Warnzeichen. Weitere Symptome sind natürlich die Störungen des Sprechens, also dass ich sozusagen ganz verwaschen spreche, meine Aussprache von einer Sekunde auf die andere ganz undeutlich geworden ist. Es kann aber auch sein, wenn das übergeordnete Sprachzentrum im Gehirn betroffen ist, dass es gar nicht so sehr die Aussprache ist, sondern mein Sprachverständnis, was nicht mehr funktioniert, dass ich auf einmal nicht mehr verstehe, was mein Gegenüber mir sagt, oder dass ich Worte aus meinem Sprachgedächtnis falsch zusammensetze und dann Kauderwelsch spreche oder die Worte nicht finde. All diese Veränderungen der Sprache können auch Ausdruck eines Schlaganfalls sein, insbesondere wenn man das Symptom nach einem schlagartigen Beginn feststellt. Die Sondersituation ist natürlich, wenn ich nach dem morgendlichen Erwachen bemerke, dass ich nicht mehr gut spreche oder ich meine rechte Körperhälfte nicht bewege. Auch das kann selbstverständlich Ausdruck eines Schlaganfalls sein. Und auch dann sollte man überhaupt nicht zögern, rettungsdienstliche Hilfe sofort in Anspruch zu nehmen, weil wir mit den modernen Therapien eben auch Schlaganfälle behandeln können, wo wir uns gar nicht so hundertprozentig sicher sind, wann die eingetreten sind, ob das vielleicht schon ein paar Stunden länger zurückliegen könnte. Neben der motorischen Funktion, also der Kraft der Arme und Beine, ist auch die Gesichtsmuskulatur ein häufiges Ziel eines Schlaganfalls. Also die auf einmal bestehende Gesichtsasymmetrie, das Herabhängen des Mundwinkels, das verzerrte Gesicht, was schlagartig beginnt, kann auch Ausdruck eines Schlaganfalls sein. Und ich denke, so ein weiteres Symptom, was auch relativ häufig Ausdruck eines Schlaganfalls ist, ist die Sehstörung. Insbesondere, wenn ich in eine Richtung nicht mehr gut sehe, also nach links oder nach rechts. Wir sprechen da von so einem sogenannten Gesichtsfelddefekt. Also oder so würde aber auch jede schlagartig einsetzende Sehstörung erstmal bis zum Beweis des Gegenteils verdächtig sein für einen Schlaganfall. Und ja, ich denke, was man da am besten machen kann, ist sofort den Notarzt alarmieren. Ein bisschen ein schwierigeres Feld ist natürlich die Schwindelerkrankungen. Also Schlaganfälle in der hinteren Schädelgrube, die können auch mal einen Schwindel verursachen oder auch häufig zu Kopfschmerzen führen. Und auch da gilt, also bei einem schlagartigen Beginn ist da Vorsicht geboten und sollte dann rettungsdienstliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Natürlich ist man zu Hause, wenn man auf dem Wohnzimmer sitzt, jetzt kein Neurologe und kann sich selber oder seine Angehörigen gut untersuchen. Und insofern ist es schon sinnvoll, also dass bei schlagartigen Symptomen in der Art, wie ich es eben beschrieben habe, dass man da dann frühzeitig zum Telefonhörer greift und den Rettungsdienst alarmiert. Denn das, was man dann nicht wieder zurückholen kann, ist natürlich die Zeit, die verstreicht bis zur effektiven Behandlung. Also ich denke, das sind so ein paar Red Flags. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Szenario gehen, also oder auch ein anderes Szenario vorstellen, sagen wir mal die schlagartig einsetzende Halbseitenlähmung, die dann vielleicht festgestellt wird von meinem Angehörigen, der alarmiert den Notarzt. Dann kommt der Notarzt ins Wohnzimmer nach Haus und sagt, ja, das könnte ja ein Schlaganfall sein. Time is brain, da sollten wir jetzt keine Zeit verlieren. Bringt den Patienten dann ins Krankenhaus, erstmal in die Notaufnahme. Und da wird dann ja dann sicher Diagnostik und Therapie erfolgen. Und ja, vielleicht kannst du, liebe Mira, ja mal das skizzieren. Also was passiert dann eigentlich mit mir als Schlaganfallpatient, wenn ich dann in die Notaufnahme komme?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das natürlich für den Patienten, die Angehörigen alle ein sehr erschreckender Moment ist, wenn man dann da, wie wir vorher gehört haben, bei dem älteren Herrn plötzlich im Einkaufszentrum oder einfach in einer öffentlichen Situation plötzlich zusammenbricht, nicht mehr sprechen kann, eine Schwäche hat, also eine Lähmungserscheinung und das kommt aus dem heiteren Himmel, das macht Angst. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist eben zu wissen, dass die Sanitäter, heißen die bei uns, also die Ambulanzarbeiter, die wissen gut Bescheid, man kann sich in die Hände dieser Kollegen geben und die gehen dann so schnell wie möglich mit einem ins Spital, also in die Klinik. Und dort, was passiert, ist, dass es eben schnell gehen muss und das ist wichtig und nicht, um die Leute zu erschrecken, sondern eben möglichst viel Hirngewebe noch retten zu können. Und was man da macht, ist zuerst eine Untersuchung. Man wird also von einem Arzt untersucht, der guckt, welche Funktionen sind denn jetzt ausgefallen. Das geht aber recht schnell, wenige Minuten. Man nimmt auch Blut, um zu sehen, ob da im Blutbild etwas ist, was gegen eine gewisse Therapie oder für eine andere sprechen könnte. Und dann macht man ein Bild vom Kopf. Und das ist etwas unterschiedlich von Klinik zu Klinik oder Spital zu Spital. In der Regel ist das eine Computertomographie, ein CT. Gewisse Kliniken haben auch primär eine Magnetresonanztomographie, ein MRT, was gemacht wird. Man schaut sich also das Hirn an mit einer Bildgebung und guckt dort, gibt es Zeichen einerseits für eine Blutung oder indirekte Zeichen im CT für eine Minderdurchblutung. Und wenn man zum Beispiel dann sieht, aha, das ist eine Ischämie, also eine Minderdurchblutung, dann kommt es eben zu dieser akuten Therapie, die ich schon vorher kurz erwähnt habe, dass man versucht, über die Vene diesen Verschluss wieder zu eröffnen, Und je nachdem, welches Gefäß verschlossen ist, ob das ein kleineres oder ein größeres Gefäß ist, kann man auch mit einem Katheter ins Gefäß und von innen dieses Gefäß wieder eröffnen. Man nennt das Thrombektomie. Das sind gewisse Leute, die dafür qualifizieren, weil nicht in jedes Gefäß kommt man mit dieser Methode rein. Und was auch wichtig zu sagen ist, diese Thrombolyse, also dieses Medikament, was man spritzt, kann man leider auch nicht bei ganz allen Patienten geben, weil es auch etwas von der Zeit abhängt und es gibt noch weitere Faktoren, die für oder eben gegen eine Lyse sprechen. Wenn es nicht eine Lyse ist, also dieses Medikament, das man verabreicht, nicht eine Thrombektomie, gibt es auch Tabletten, die man geben kann in der Akutphase, die eben auch mithelfen, dieses Gefäß wieder zu eröffnen. Also es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, je nach Zeit. Aber hier eben nochmal ganz wichtig, wenn man so ein plötzliches Symptom hat, nicht zögern, sofort den Notarzt rufen, weil es schon darum geht, möglichst schnell auch im Spital zu sein.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, Mira. Und das ist ja auch wirklich beachtlich, was wir für Therapieverfahren im Portfolio haben, um so in der Akutsituation wirklich den Schlaganfall effektiv, also ursächlich zu behandeln und das Blutgerinnsel, was im Blutgefäß die Versorgung des Gehirns mit Blut verhindert, sozusagen wieder frei zu machen, sowohl mechanisch als auch medikamentös. Also das sieht man doch, wie die moderne Medizin da gut aufgestellt ist, um dieses wichtige Krankheitsbild zu behandeln. Aber man kann sich ja vorstellen, dass je länger man das nicht tut, also je länger das Gefäß verschlossen ist, desto länger ist das Gehirn minder versorgt und desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich durch die Wiedereröffnung des Gefäßes eben auch das Gehirngewebe rette. Also insofern ist da auch viel Action drin in der Schlaganfallbehandlung und deswegen muss es eben auch so schnell gehen und deswegen haben wir auch das interdisziplinäre Team in der Notaufnahme, was sehr standardisiert eben solche Patienten behandelt. Genau, was wäre denn sonst noch so relevant zum Thema Schlaganfall? Also wie lange muss ich zum Beispiel im Krankenhaus bleiben? Was geschieht dort mit mir? Das wäre eine Frage. Also natürlich macht man die Akuttherapie, wir eröffnen das Gefäß, aber dann geht es ja nicht gleich wieder nach Hause. Sonst wäre das natürlich sehr schön, aber das ist natürlich ein großes Spektrum. Also der Schlaganfall wird behandelt und natürlich in den meisten Fällen können wir da auch eine gute Verbesserung erzielen. Aber gerade in der Phase der Akutbehandlung beziehungsweise kurz danach ist natürlich das Risiko auch erhöht, dass es nochmal zu einem erneuten Schlaganfall kommt. Und deswegen haben sich eigentlich in der Schlaganfallmedizin auf der ganzen Welt solche sogenannten Stroke Units etabliert, also Schlaganfall-spezialisierte Stationen, auf denen interdisziplinäre Teams bestehend aus Ärzten, geschulten Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten und Case Managern sich gemeinschaftlich um den Patienten oder die Patientin kümmern und eben auch in dieser Hochrisikophase nach dem akuten Schlaganfall ganz genau hingucken, sind denn die neurologischen Defizite, also beispielsweise die Lähmung oder die Sprachstörung, die durch den Schlaganfall verursacht wurden, sind die konstant, werden die vielleicht sogar besser oder in der hochfrequenten Kontrolle besteht vielleicht sogar eine Verschlechterung, also nimmt die Lähmung zu, kommt ein zweites Symptom hinzu. Und warum ist das so relevant? Naja, das kann natürlich dann Ausdruck sein von einem zweiten Schlaganfall, den man dann wieder akut behandeln kann. Und das ist auch der Grund, warum die wissenschaftlichen Daten, die Erhebungen sehr gut zeigen, dass das Risiko oder dass die Langzeitprognose von Schlaganfallpatienten, unabhängig davon, ob man sie akut behandelt oder nicht, deutlich besser ist, wenn man sie auf einer solchen spezialisierten Stroke-Unit behandelt. Gut, aber dann haben wir sozusagen die Akutphase und die Postakutphase abgedeckt. Also der Patient kommt in die Notaufnahme, wird ganz schnell behandelt, entweder mit so einer medikamentösen Therapie oder mit einer kathetergestützten Therapie. Dann passen wir besonders gut auf den Patienten auf der Stroke Unit mit dem multidisziplinären Team. Ja, aber was passiert denn danach? Nicht jeder Patient kann ja dann eigentlich nach Hause entlassen werden, weil vielleicht bestehen ja noch Defizite, die die Alltagskompetenz so herabsetzen, dass es eben zu Hause noch nicht wieder geht. Was machen wir denn dann? Und die Frage gebe ich gleich wieder zurück an dich, liebe Mira.
Ja, genau, ist natürlich eine ganz wichtige Frage für die Patienten und Angehörigen. Wie geht es weiter, nachdem jetzt Gröberes verhindert werden konnte mit der akuten Therapie? Manchmal ist es sogar heutzutage so, dass man von einer schweren Lähmung praktisch geheilt ist. Das gab es früher wirklich nicht. Wir haben riesen Fortschritte gemacht hier in der Therapie. Das ist enorm. Es gibt in der Medizin, muss man ehrlicherweise sagen, wenig Therapien, die so effizient sind wie Dialyse und Thrombektomie. Also das ist deshalb ist es schon auch ein sehr faszinierendes Fach, wie sich das entwickelt hat und was wir für unsere Patienten tun können. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, ist es natürlich so, dass nicht alle Patienten komplett geheilt werden können, sondern je nachdem, auch wie schnell sie natürlich bei uns eben im Spital dann sind, haben sie Residuen, also noch Defizite, Einschränkungen. Aber auch dann ist das Spiel noch nicht verloren, weil das Hirn ist auch plastisch. Das heißt, man kann auch Regionen, die vielleicht nicht mehr perfekt funktionieren, mit Training und anderen Ansätzen wieder verbessern. Also man kann sich erholen auch im Verlauf von einem Schlaganfall. Und da ist es wichtig, dass es verschiedene rehabilitative Maßnahmen gibt. Also in gewissen Situationen ist das stationär, das heißt, man geht in eine Rehabilitationsklinik. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man nicht so schwer betroffen ist und auch wieder vielleicht nach Hause kann, dass man dort trotzdem weiter therapiert, also Physiotherapie, Ergo, wie du erwähnt hast, Logotherapie, also Sprachtherapie, kann man auch ambulant weiterführen. Und man weiß, wenn man das intensiv macht, auch mit Selbsttraining, also man kann da selbst einiges tun, dann verbessert sich sehr viel auch über die Zeit wieder. Und das Hirn lernt neu wieder dazu. Und die Lähmungserscheinungen werden über die Zeit deutlich besser auch. So wie die Sprachstörung etc. Also man kann deutlich hier auch noch unterstützend wirken, auch über eine längere Zeit. Und man sieht auch dann, und das ist immer erfreulich zu sehen, wenn wir haben häufig 3-Monats-Kontrollen. Das heißt, die Patientinnen kommen dann nach 3 Monaten wieder zu uns in die ambulante Sprechstunde. Und dann ist es sehr erfreulich zu sehen, wie gut sich die Patienten dann doch auch über die Zeit noch weiter erholen. Und es gibt weiterhin Verbesserungspotenzial. Vielleicht kannst du auch uns noch etwas in die Richtung so ein bisschen berichten? Gibt es denn auch noch Langzeitverbesserungen? Was heißt über welche Zeit und mit was kann man denn so rechnen, auch über die Jahre? Und was sind da so deine oder eure Erfahrungen?
Ja, das ist eine super Frage. Und es ist natürlich so, dass jeder Fall immer unterschiedlich ist. Ich denke, das hängt natürlich immer ganz davon ab, welcher Teil des Gehirns betroffen ist, wie viel Gewebe ist untergegangen, wie war der Vorzustand der Patienten. Also handelt es sich um junge, gesunde Menschen oder bestand vorher schon eine gewisse Pflegebedürftigkeit? Naja, und das ist eben so komplex, dass auch die Therapie entsprechend individuell angepasst werden muss und eben auch die Rehabilitation. Und deswegen sind auch die schlaganfallbezogenen Rehabilitationskliniken immer multidisziplinär unterwegs und auch bemüht, sozusagen den individuellen Fall immer wieder neu einzuschätzen, um zu gucken, was ist denn wirklich das Potenzial und was sind wirklich die Zielparameter, an denen man arbeiten sollte. Also wir sehen das zum Beispiel oft, dass Patienten, die kurz nach dem Schlaganfall dann wieder nach einer Lähmung wieder eine Funktion in der Hand haben, eine sehr gute Prognose haben, dann auch langfristig die Funktionen wieder zu erlangen. Aber es ist schon so, dass auch nach Monaten, auch nach Jahren selbstverständlich auch eine Therapie noch sinnvoll ist, aber man eben auch ein bisschen beurteilen muss, wie schnell da die Erfolge sind. Und da sind wir natürlich in Europa auch in einer ganz glücklichen Situation, dass wir ich denke auch gerade in Deutschland und in der Schweiz, dass wir ein sehr starkes Rehabilitationswesen haben und eigentlich wirklich der absoluten Mehrzahl der Patienten, die eine stationäre Rehabilitation benötigen, dass unser Gesundheitssystem das hergibt, dass wir den Patienten das auch zur Verfügung stellen können und die dann von der Stroke Unit direkt in die Reha schicken können. Und dann ist es sogar so, dass je nach Grad der Beeinträchtigung unterschiedliche Reha-Kategorien bestehen, die dann halt spezialisiert sind auf den jeweiligen Schweregrad. Und es ist bei uns so in Dresden, dass wir auch ein Schlaganfall-Nachsorgeprogramm haben, wo wir jetzt über 1000 Patienten schon eingeschlossen haben, die wir für ein ganzes Jahr lang mit einem strukturierten Case-Management-Pfad nachbetreuen und uns davon vergewissern, dass die Therapien laufen, dass auch nach der Rehabilitation noch gut geguckt wird auf die Zielwerte, also auf die auf den Blutdruck beispielsweise, auf dass man eben nicht raucht und dass man alle Risikofaktoren möglichst gering hält, damit es nicht nochmal zu einem zweiten Schlaganfall kommt. Und das ist die Schlaganfallnachsorge, die strukturierte Schlaganfallnachsorge, die, denke ich, auch zukünftig einen immer größeren Stellenwert einnehmen wird. Glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Und ein Ziel der Schlaganfallnachsorge ist es eben nicht nur die gezielte Physiotherapie zu gewährleisten oder die Logopädie zu gewährleisten, sondern eben auch die Sekundärprävention, so nennen wir das, mit zu monitorieren, also die Verhinderung von neuen Schlaganfallfällen. Und das ist eine super Überleitung zum letzten Teil unseres Podcasts. Wir haben ja jetzt schon gesprochen, was ist denn überhaupt ein Schlaganfall? Was sind da so die Ursachen dafür? Dann haben wir jetzt gerade mal resümiert, was passiert mit mir im Krankenhaus, wenn ich in die Notaufnahme komme, auf die Stroke Unit, danach in die Reha. Aber ich denke, eine ganz zentrale Frage, die sich jeder stellt, ist natürlich, was kann ich denn als Mensch machen, damit es gar nicht erst zu einem Schlaganfall kommt? Und die Frage übergebe ich gleich mal wieder an dich.
Ja, zentrale Frage, absolut. Ich glaube, man kann eben mittlerweile sehr viel machen. Und man muss sich nicht ohnmächtig fühlen, dass einem das wieder einfach so mir nichts, dir nicht aus dem heiteren Himmel wieder passiert. Es gibt natürlich für nichts im Leben eine hundertprozentige Garantie, aber wir haben ein ganzes Arsenal, was wir hier einsetzen können. Und da kommen wir immer zu diesem Thema Sekundärprävention, weil wir sehen ja als Neurologen die Patienten, die eben einen akuten Schlaganfall hatten, und wir kontrollieren, wie du gesagt hast, die Patienten auch systematisch und schauen, dass wir ihre sogenannten vaskulären oder zerebrovaskulären Risikofaktoren möglichst gut einstellen können. Was sind denn diese Risikofaktoren? Die meisten werden sie gehört haben, kennen in aller Munde, aber es sind Dinge wie Rauchen, es sind Dinge wie sich nicht bewegen, also keine körperliche Betätigung. Das ist nicht nur für den Schlaganfall nicht gut, auch für viele andere Dinge. Also Ernährung ist eine relevante Geschichte. Also man sollte mit Ernährung auch in die Richtung arbeiten können, dass man, wenn man zum Beispiel eine Zuckerkrankheit hat, also ein Diabetes, die nicht schlimmer wird. Dann haben wir sicher den Blutdruck. Also beim Schlaganfall ist der Blutdruck einer der zentralsten Risikofaktoren. Dann ist es die sogenannte Dyslipidämie, also wenn der Fetthaushalt außer Rand und Band ist, dass man hier auch guckt und die Zielwerte therapieren kann. Zusätzlich gibt es natürlich noch andere Faktoren, die vielleicht ein bisschen weniger häufig sind, aber sicher auch, was man im Alltag beeinflussen kann, ist Alkoholkonsum. Gar nicht muss man auch nicht sein, also komplett Abstinenz, aber es geht auch immer um das Maß aller Dinge. Also und das sind Faktoren, die man mit Lifestyle, aber auch eben Medikamenten einstellen kann. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Mit- oder Eigenverantwortung auch wahrnimmt, weil man kann wirklich was tun. Man kann das Risiko relevant senken. Und wir sind in einem Gesundheitssystem, wo das auch durch Krankenkassen übernommen wird. Das ist auch ein Privileg, was nicht überall der Fall ist, aber Deutschland, Schweiz, Österreich sicher. Und da gibt es ganz verschiedene Medikamente, dass man in diese Zielbereiche kommt. Vielleicht magst du uns noch mal ein bisschen etwas über die Zielbereiche konkret sagen. Was wissen wir denn da im Sinne von, was wollen wir erreichen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also du hast das ja schon super zusammengefasst. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass eben die Zielwerte, also das sind so bestimmte Laborwerte beispielsweise für das sogenannte Zuckergedächtnis. Also es gibt so einen Blutwert, der sagt aus, wie war etwa die Blutzuckerkonzentration in den letzten Wochen. Dann gibt es einen weiteren Wert, der sagt, wie sind eigentlich das LDL-Cholesterin, also so ein Blutfettwert. Naja, dann ist der Blutdruck natürlich relativ oder sehr relevant. Ja, und das sind noch so einige weitere Werte, die man halt bestimmen kann. Und da lohnt es sich eben total, die nicht nur einmal im Krankenhaus zu messen und dann Medikamente dagegen zu verabreichen, um die gering zu halten, sondern dass man dann in regelmäßigen Abständen so oft weiter kontrolliert, erstmal bis man wirklich in einem Zielbereich ist, von dem man weiß, das ist jetzt ein guter Bereich, dadurch erhöhe ich jetzt nicht meinen Schlaganfall, weil die Atherosklerose dann wahrscheinlich eben nicht mehr so schlimm zunimmt, wenn mein LDL-Cholesterinwert unter einem bestimmten Grenzwert ist. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen sind auch so Nachsorgeprogramme und eben, dass man auch die Hausärzte mit ins Boot holt, dass man die ambulanten Neurologen mit ins Boot holt, da so enorm relevant. Und das alles ist eben das große Paket der Prävention. Und genau wie du es ja schon auch super gesagt hast, ist natürlich jeder auch ein bisschen selbst gefordert, sich gesund zu ernähren, nicht zu rauchen und eben auf diese wichtigen Aspekte zu achten. Und dann musste ich noch kurz schmunzeln, weil du gesagt hattest, dass, wie war das, dass ja, dass man beim Alkohol auch selber Maß nehmen muss. Also für unsere bayerischen Zuhörer mit dem Maß ist dann nicht das 1-Liter-Bierglas gemeint. Da haben wir natürlich jetzt dran gedacht, dass man den Alkoholkonsum möglichst klein halten sollte.
Genau, das stimmt. Mäßigung ist genau, das Stichwort.
Mäßigung. Genau, super. Ja, ich glaube, dann haben wir schon sehr viele wichtige Themen jetzt zusammengefasst. Und ja, liebe Mira, willst du vielleicht nochmal so jetzt rekapitulieren, was haben wir besprochen? Was sind vielleicht so die Take-Home-Messages?
Ja, sehr gerne. Also ich versuche mich prägnant und kurz zu halten. Vielleicht als erstes nochmal rekapitulieren, was ist ein Schlaganfall? Ein Schlaganfall ist eine plötzliche Durchblutungsstörung des Gehirns, was zu einer potenziellen funktionellen Ausfall führen kann mit verschiedensten Symptomen. Wichtig ist, wenn eben solche Symptome auftreten, dass man so schnell wie möglich handelt, sofort den Notarzt kontaktiert, weil wir haben es schon ein paar Mal gesagt, time is brain. Und man muss das in einer Klinik anschauen, wo man eben Diagnostik dafür machen kann, wo auch Akuttherapien angeboten werden und dafür spezialisiert sind die sogenannten Stroke Units. Es ist ganz wichtig, man kann helfen. Vielleicht das hatten wir noch nicht erwähnt, aber auch ganz wichtig, es gibt keine Altersbegrenzung. Also wir machen das von Kind bis ins hohe Alter und man weiß auch bei betagten Menschen, dass wir wirklich helfen können und wir die Lebensqualität deutlich verbessern können mit unseren Therapien. Ganz, ganz wichtig. Es hört natürlich nicht auf im Spital oder in der Akutklinik, sondern es geht weiter und man kann trainieren und es wird auch über die Zeit noch besser. Man kann sich erholen, auch längerfristig mit Therapien in der Rehabilitation, stationär oder ambulant. Und Schlüssel dafür, dass das nicht nochmal passiert, sind die präventiven Maßnahmen. Also, dass man die Risikofaktoren behandelt, die man behandeln kann. Das tut, was man selber auch dazu beitragen kann. Und wir sind da zu unterstützen, auch bei Dingen, die nicht so einfach sind, wie aufhören zu rauchen etc. Aber all das ist möglich und sollte auch in Anspruch genommen werden. Wir sind noch so privilegiert, zum Glück, dass wir das anbieten können. Und das oberste Ziel ist es natürlich, dass das nicht nochmal passiert. Und wir sind ziemlich gut darin, wenn wir auf Patienten stoßen oder Betroffene stoßen, die da auch mitmachen. Dann können wir ganz viel gewinnen zusammen. So, das wäre eine Zusammenfassung.
Ja, das ist doch die perfekte Zusammenfassung. Ja, danke, liebe Mira. Also mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben wirklich ein paar wichtige Infos hier drin gehabt. Und darüber hinaus fand ich es auch total nett, mit dir zu plaudern. Und vielleicht machen wir ja eine Podcast-Reihe draus. Mal gucken, was wir uns als nächstes Thema vornehmen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ich muss mich entschuldigen, mein Telefon hat ein paar Mal vibriert. Das ist wahrscheinlich aufgefallen, aber das ist auch gelebte Schlaganfallmedizin. Mal gucken, wer da angerufen hat. Bei dir ist es wahrscheinlich mindestens genauso busy. Und in dem Sinne finde ich es aber toll, dass wir uns hier zusammenfinden konnten und mal so ein paar wichtige Sachen für alle zum Thema Schlaganfall durchsprechen konnten. Ja, und jetzt das allerletzte Goodbye, bis bald, auf Wiedersehen, Schlusswort kommt jetzt nochmal von dir.
Es hat mich auch super gefreut, es hat Spaß gemacht und wer weiß, eine Serie, ich bin dabei. Vielen, vielen Dank auch an die Organisatoren, dass wir hier mitwirken durften und ein bisschen etwas beitragen können, etwas zum Schlaganfall und zum Wissen zum Schlaganfall zu verbreiten und den Leuten Mut zu machen, dass man deutlich viel mehr tun kann als noch vor Jahrzehnten und wir immer noch dran sind, noch besser zu werden. Also, vielen, vielen Dank und bis bald. Spätestens, du kommst sicher auch an den Kongress in Helsinki.
Natürlich, natürlich, da sehen wir uns, Mira. Danke dir.
Super.
Danke an alle Zuhörer, nicht Zuschauer. Ist ja ein Podcast, kein Videopodcast. Ciao, ciao. Danke.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.